So dürfen wir jetzt auch diesen besonderen Tag der Gnade haben. Und der Herr will auch heute zu uns reden durch sein Wort. Und wir wollen bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und damit diese Botschaft ankommt, brauchen wir den Segen Gottes und den wollen wir auch jetzt erbeten. Lasst uns dazu aufstehen. Unser himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gnade und dein Reden zu uns, dass du wirken möchtest und dass du die Menschen liebst, aber sie auch warnen möchtest. Dir wollen wir die Ehre geben für all das Gute, das wir hier haben dürfen und wollen dich bitten, dass du zu uns redest. Amen. Wir hören dann jetzt die Einleitung. Bitte schön.
Am Anfang unseres Gottesdienstes möchte ich gerne zwei Verse aus Epheserbrief lesen, Kapitel 2. Epheser Kapitel 2, Verse 8 und Vers 17. Epheser 2, 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und Vers 17. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Der Sohn Gottes kam ungefähr vor 2000 Jahren als Mensch, Jesus Christus, auf die Erde, um uns eine gute Nachricht zu bringen, dass Gott uns liebt, dich und mich, dass der uns retten will, obwohl wir keiner von uns nach ihm gefragt hat. Jeder von uns ging seinen eigenen Weg und trotzdem streckte Gott uns in seinem geliebten Sohn Jesus Christus die Hand zur Versöhnung entgegen. Und Jesus Christus erwies seine Liebe oder Liebe Gottes uns, als er am Kreuz sein Leben opferte. Nach seiner Auferstehung gab er seinen Jüngern den Auftrag, den Menschen diese gute Nachricht weiterzugeben. Alle Menschen sollen erfahren, dass sie durch den persönlichen Glauben an den Erlöser gerettet werden, mit Gott versöhnt werden können, aber mit einer Bedingung: wenn sie mit ihrem Bekenntnis der Sünde zu ihm umkehren, dann schenkt Gott ewiges Leben. Gott vergibt ihnen die Schuld. Und diese wunderbare Nachricht ist für jeden, der unter dem Last seiner Sünden seufzt und in seinem Leben keinen Sinn mehr sieht. Und ich wollte dich fragen, mein lieber Freund, glaubst du an diese wunderbare Botschaft, der Sohn Gottes aus dem Himmel persönlich gebracht hat? Wenn du dies getan hast, wenn du geschmeckt hast, wie gut und wie freundlich der Herr ist, dann gehörst du zu einer Familie Gottes. Dann bist du nicht mehr, wie Apostel Paulus zu Epheser in derselben Kapitel sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Dann bist du ein Kind Gottes. Und die Kinder Gottes besitzen eine wunderbare Hoffnung. Der Herr Jesus wird bald wiederkommen, um dich und mich in den Himmel entrücken. Und wie genau das ablaufen wird, beschreibt Gott in seinem heiligen Wort. Durch den Apostel Paulus, wo er zur Gemeinde in Thessalonika schrieb, in Kapitel 4, ab Vers 13, können wir nachlesen. Und Paulus betont und sagt, dass der Herr selbst aktiv wird. Der wird keinen Engel schicken, sondern persönlich kommen und dich und mich in den Himmel entrücken. Der Sohn Gottes bezahlte einen großen Preis. Und Apostel Paulus in diesem Abschnitt bei der Entrückung der Gemeinde, wo er beschreibt, er benutzt mehrere Ausdrücke, um die Macht Jesu Christi bei seinem Kommen zu beschreiben. Er sagt, mit gebietendem Zuruf und mit der Stimme eines Erzengels und die Posaune Gottes wird Christus die entschlafenen Gläubigen aus dem Toten auferwecken. Im weiteren Schritt erklärt er, danach aber die entrückten Gläubigen und die lebenden, verwandelten Gläubigen zusammen entrückt werden. Wir werden in der Wolke zusammen Jesus Christus treffen. Können wir uns vorstellen, dieses Ereignis? Ich sprach letztes Mal mit einer Schwester, sie ist Maria, und ich werde den Namen nicht erwähnen, bewusst. Und sie sagte, das ist das Schönste, was noch kommen wird. Wie sehnsüchtig warte ich auf dieses Ereignis. Und das, diese bei diesem zusammen in den Wolken, werden wir zum ersten Mal unser Erlöser mit unseren Augen sehen. Und Paulus sagt, so werden wir alle Zeit bei dem Herrn. Und in diesem kurzen Abschnitt versuchte Paulus unser Glück beschreiben, was uns erwartet in den Himmel. Wir lesen über das Leben. Du und ich, wir sind noch nicht entrückt, die Zeit ist noch nicht da. Und der Herr aus Gnade schenkt heute diesen wunderbaren Tag. Und wir sind noch unterwegs. Und Gott schenkt dir heute, dir und mir, das Leben. Wir durften heute einander sehen. Wir durften genießen die leckere Speise, was die Geschwister vorbereiten. Das Leben ist noch da. Und was ist unser Leben? Ich möchte einen kurzen Text aus Psalm 39 vorlesen. Da sind die Verse 6 bis 8. Psalm 39, Verse 6 und 8. Siehe, noch handbreitenlang hast du meine Tage gemacht. Und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher. Gott sagt, alles Fleisch ist Gras. Und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Apostel Jakobus stellt die Frage, denn was ist euer Leben? Es ist nur ein Dunst, der eine kurze Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Unser Bethaus steht direkt an der Grenze mit einem großen Friedhof. Und wenn ich Möglichkeit habe, allein nach dem Gottesdienst nach Hause zu gehen, ich nutze bewusst den Weg durch den Friedhof. Ich liebe, Geschwister, durch den Friedhof zu gehen. Weiß nicht warum. Durch den Rhein zu gehen, dort die Grabsteine zu betrachten. Ich erfahre die Namen, die Verstorbenen, in welche Zeit sie gelebt. Und jedes Mal, ich bleibe in derselben Gedanke. Ich betrachte die Zeit, wo der Mensch geboren war, wann er gestorben. Ich rechne seine Alter. Und was mich immer wieder zum Gedanken bringt, das ist der Bindestrich. Ein kurzer Strich. So ist auch mein und dein Leben. Und das war das Leben dieser Menschen. Und unser Leben ist so kurz. Und der Herr möchte, damit du und ich dieses Gottesgeschenk annehmen. Und mein und dein Leben ist mit Wartezeit angefüllt. Da, wo ich noch klein war, vielleicht stimmst du auch zu, dachten wir, wenn ich groß werde, dann werde ich so wie mein Papa. Oder ich werde ein Arzt, weil ich möchte gerne meine kranken Eltern helfen, gesund zu machen. Da, wo die Schule beendet haben, manch einer Ausbildung absolviert, was dachten wir dann? Dann werde ich heiraten. Ich werde meine eigene Familie gründen. Später, manch einer die Grenze überstiegen und wartet auf seinen Ruhestand, meint, dann werde ich meine Zeit genießen. Diese Erwartungen, die sind alles mit irdischem Leben verbunden. Aber es gibt viel wichtige Erwartungen. Und Apostel Petrus beschreibt in seinem zweiten Brief eine wunderbare Erwartung der Kinder Gottes. In seinem zweiten Brief, in Kapitel 3, spricht Petrus und sagt, wir, Kinder Gottes, erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und die neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, das heißt von Gott Geliebte, Brüder und Schwestern, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos erfunden werdet in Frieden. Das heißt, wir erwarten neue Himmel und die neue Erde. Wir erwarten das Kommen des Herrn, der seine Gemeinde abholen wird. Wir erwarten die Stunde, wo wir vor dem Gott treffen werden. Und Apostel Petrus gibt uns eine weise Ermahnung und gibt: So seid eifrig darum bemüht, dass ihr alle ist das gemeint, alle Kinder Gottes, auch jung und alt, auch die Kranken und die Gesunden, Kinder Gottes, sollen sich bemühen, zu diesem Tag untadelig, unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werden. Das schwierigste Problem der ganzen Menschheit ist die Sünde. Sie drängt in allen Lebensbereichen ein. Es ist niemand so auf sich Acht geben kann, dass er nicht in irgendeiner Weise sündigt. Die unbemerkten, geheimen Sünden, die machen uns doch vor Gott schuldig. Und wir als Kinder Gottes, wir sind dazu berufen, sie zu bereinigen. Und das Wort Gottes spricht nicht wenig über die Reinigung. In Jesaja lesen wir, dass wir allesamt geworden wie eine Unreine und all unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Und alle Kinder Gottes wollen in den Himmel. Und gestern von Bruder Nikolai haben wir gehört aus der Offenbarung 21. Es wird niemals jemand in sie eingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt. Gott spricht über die Absonderung der Kinder Gottes. Gott sagt: Wenn ihr euch absondert und nicht anrührt, ich will euer Vater sein. In 2. Korintherbrief schreibt Paulus und sagt: Darum geht hinaus von innen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und jetzt Paulus fängt die Kapitel 7 und sagt: Weil wir nur diese Verheißungen haben, Geliebte, der spricht uns an und sagt: Geliebte, das heißt von Gott geliebter Bruder und Schwester, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Das heißt, du und ich, wir sind berufen von uns aus. Gott hat uns gereinigt, uns selbst zu reinigen von aller Befleckung. Die Heilige Schrift überzeugt uns nicht nur deshalb nicht sündigen, weil der Lohn der Sünde ist der Tod und Gott wird jeden Vergehen bestrafen, sondern weil die Sünde macht uns bereits schon in diesem Leben unglücklich. Alles Heilige, alles Reine macht das Leben Kinder Gottes erfreulich, angenehm. Und alles Sündige bringt Gewissensbisse mit sich, verdirbt die Beziehungen mit Mitmenschen. Und wisst ihr was noch? Es verschlechtert unsere Gesundheit. Bei der Reinigung spielt das Bekenntnis der Sünde eine große Rolle. Das heißt, das, was ich getan habe, dem Herrn nicht gefällt, ich muss vorlegen, offenlegen und bereuen. Apostel Johannes spricht uns an in seinem ersten Brief und sagt: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was meint ihr? Der stärkste Antrieb zur Reinigung, was ist das? Ich habe mich oft überprüft. Es kann Angst von der Strafe sein. Aber aus Liebe zu meinem Herrn, sowohl das Verlangen, ihn zu sehen und bei ihm ewig zu sein, das Liebe zu dem Herrn ist der stärkste Antrieb zur Reinigung. Johannes in derselben Brief sagt: Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, so reinigt sich, wie er rein ist. Ich wünsche mir und dir, mein lieber Bruder und Schwester, dass wir zusammen mit einem großen Diener sagen wollen: Herr, mache mich so heilig, wie in diesseits des Himmels nur möglich. Gott segne uns und schenke uns Gnade, dass wir nie vergessen, dass er kam zu uns und eine gute Nachricht zu bringen. Gott liebt uns und bereit uns vergeben und retten von dem Gericht. Wer möchte beten? Bete, ich bitte zum Schluss. Amen.
Ja, liebe Geschwister, ich freue mich auch, mit euch zusammen zu sein, auch bei diesem Gottesdienst. Ein Vers, den wir lesen aus Psalm 31. Bei dir, o Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich niemals zu Schande werden. Ich denke, wir sind alle Zeugen dieser Zuflucht. Und von dieser Zuflucht und von diesen Zeugnissen, die wir jetzt hören werden, wollen die Geschwister mitteilen. Ob das jetzt in der Form eines Gedichtes ist, eines Liedes oder ein Zeugnisses, das wollen wir jetzt hören. Und lasst uns aufmerksam hören, was der Herr durch diese Zeugnisse zu uns sagen möchte. Wir hören jetzt zuerst ein Gedicht von Schwester Maria Pankratz und dann hören wir ein Lied von Bruder David und Schwester Olga Merkel. Bitte schön.
Уточнен благоденствием шумным, скверных дел и неправды слугам, утопая в смехе безумном, пьешь полынную чашу греха. Грешник, ты не боишься Бога, потому что к тебе Он благ, но живешь на земле немного, погрешишь и вернешься в прах. Предадут погребению тело, и в приемном суда и смертей ждет тебя уголовное дело, заведенное в вечных дней. Все грехи твои в деле листая, совершенные в эти года, вечный суд приговор засчитает, беспристрастно и навсегда. Навсегда острым лезвием будет эта истина в сердце твоем, усыпленную совесть пробудет и преследовать станет потом. Если вечность смещалась в эпоху или даже века веков, ты имел бы надежду, что много не придется страдать от грехов. Но ее беспредельность ужасна. Нет ни берега, ни конца. Позадумайся, не напрасно ли ты отверг своего Творца. Может, лучше тебе смириться, дело здравость употребить и начать Иисусу молиться, чтобы смог он тебя простить. Ты не подозреваешь даже, как он любит тебя и ждет. Огорчиться неверием и дальше за тобой следом идет. В трудный час несет утешение, обращается вновь и вновь, и как дар предлагает спасение. Не отвергни его любовь. Аминь.
Kommt der Tag, das Ende unserer Reise, wo müde Herzen endlich kommen heim. Nichts freut mich mehr, als dass auf dieser Weise ich dort mein Herrn in Ewigkeit darf sein.
Bist du dabei
an diesem Tage,
wenn Gott erscheint?
Scheint in Herrlichkeit. Mein Freund, entscheide dich und löse diese Frage. Der Herr kommt bald, oh, mach dein Herz bereit.
Minuten fliehen, die Jahre gar entschwinden und immer näher kommt der Tag des Herrn. Seliger Augenblick, wenn wir uns finden in Zion ein, der Tag ist nicht mehr fern.
Bist du dabei
an diesem Tage,
wenn Gott erscheint
in Herrlichkeit. Mein Freund, entscheide dich und löse diese Frage. Kommt bald, oh, mach dein Herz bereit.
Den Rest der Zeit, die dir hier noch gegeben, gib Gott dem Herrn die Freude, er dir schenkt. Lass ihn regieren heute in deinem Leben, dann in den Himmel deinen Schritt erlenkt.
Bist
bist du dabei.
Bist du dabei an diesem Tage,
wenn Gott erscheint.
Wenn Gott erscheint in Herrlichkeit. Mein Freund, entscheide dich und löse diese Frage. Der Herr kommt bald, oh, mach dein Herz bereit.
Kommt ein Gedicht von Bruder Alexander Töfs. Dann kommt noch ein Lied von Geschwister Kanke. Bitte schön.
Wir rufen die Letzte zu Jesus, solange die Gnade noch währt. Solange die Sonne noch scheinet und die Liebe dich Seele begehrt. Wir rufen die Letzte zu Jesu, tragen die Botschaft ins Land. Es trägt uns die Liebe des Christus, er hat uns als Boten gesandt. Wir rufen die Letzte zu Jesu, kündet es laut diese Zeit. Nur einzig das Blut seines Kreuzes die Herzen von Sünden befreit. Wir rufen die Letzte zu Jesu, verschließet nicht die Augen noch Ohr, schon steigt aus dem Abgrund der Schatten der künftige Gerichte empor. Wir rufen die Letzte zu Jesu, wir beten und flehen für ihn, wir möchten dich gern überreden, mit seiner der Liebe dich ziehen. Wir rufen die Letzte zu Jesu, weil Gnade dich Seele noch lädt. Wir bitten dich herzlich, komm heute, bald ist es für ewig zu spät.
Jetzt hören wir ein Gedicht oder zwei Gedichte wahrscheinlich von Schwester Tatjana Friesen und Schwester Esther Block. Nach diesem Beitrag, wir haben so viele Kinder hier und die Kinder erwarten bestimmt eine Kindergeschichte, nicht wahr? Wollt ihr eine Kindergeschichte hören? Ja, ne? Diese Kindergeschichte wird Schwester Rita Amsel dann ja, erzählen. Bitteschön.
Mach erstmal das, was du kannst. Das, was du weißt, tu es ganz. Dann kommst du weiter sogleich. Dann hilft dir Gott überreich. Halt dich am Schweren nicht auf. Bleibe nicht stehen im Lauf, blicke auf den, der es kann. Er wird dir helfen sodann. Mut ist unendlich viel wert. Mut hat, wer Christus begehrt. Weil Gott dem hilft, der ihm traut, hat Mut auf Felsen gebaut. Wer Gottes Güte noch glaubt, bleibt nicht des Segens beraubt. Er gibt sein Bestes dem Herrn. Und Gott vergilt ihm dies gern. Mach das, was Gott von dir will. Er wird auch helfen zum Ziel. Gib dich ihm hin, Stück um Stück. Ihm zu gehorchen ist Glück.
Mut ist was sehr Kostbares. Wo kommt das her? Das ist im nächsten Gedicht. Vom Herrn. Bei ihm ist Kraft. So nimm sie doch. Was hindert dich daran? Erinnere dich, dass Gott ja grad dem Schwachen helfen kann. Bist du zu schwach? Das macht ja nichts. Gott kann's. Das reicht dir doch. Der grad durch Schwache Wunder tut, tut's heute immer noch. Gott hilft. Das ist ein rechter Trost, ein Fundament, das hält. Auch dann, wenn alles andere wankt und auseinanderfällt. Wer bei dem Herrn die Stütze hat, die Zuflucht in der Not, den schreckt selbst seine Schwachheit nicht. Er hat die Kraft in Gott. Komm zu dem Herrn. Er hat noch Kraft, sie reicht gewiss für dich. Den Schwachen stößt er niemals ab. Er hilft ihm väterlich. Ein Vater, der dem Schwachen hilft, erbarmungsvoll ihn sieht, der ist es wert, dass man ihm traut und mutig vorwärts zieht. Amen.
Ich möchte eine biblische Geschichte erzählen, für Kinder und auch für uns Erwachsene, was wir daraus lernen können.
Ganz schnell rannten sie in die Stadt. Vielleicht zu schnell rannten die noch nicht. Schrecken und Entsetzen war auf ihrem Gesicht. Schnell mussten die die Stadt erreichen. Schnell mussten die den Menschen berichten, den Einwohnern, was mit ihnen passiert ist, was dazu getragen sich hat, außerhalb vom Ort. Und sie mussten sie auch gar nicht lange überreden. Schnell folgten die Einwohner diesen Hirten, denen die ihre Schweine anvertraut hatten. 2000 Schweine hat man ihnen anvertraut. Und jetzt erzählen die Hirten, dass sie alle den Abgrund runtergestürzt sind, ins Wasser gefallen und umgekommen. Ihr Besitz, ihr Geld. Schnell gingen die an diese Stelle, wo es passiert ist. Und ja, wirklich, von den Schweinen war nichts zu sehen. Aber eine Menschenmenge war da. Die sahen diesen Mann, von dem die so viel Angst hatten, einen Besessenen, der in den Höhlen wohnte, der mit keinen Ketten und mit keinen Gurten festzuschnallen, festzubinden war, der alles zerrissen hatte. Ein Schrecken für die ganze Gegend. Und dieser Mann, der saß jetzt da, angezogen und hörte Jesus zu. Sie sahen auch Jesus. Und eigentlich hätten die einen ganz großen Grund, um sich zu freuen, diese Menschen aus der Stadt, dass jetzt endlich dieser Mann für sie keine Gefahr mehr war, dass Jesus in ihre Nähe gekommen ist. Und doch konnten die sich nicht freuen. Denn dieser Gedanke, dass sie ihren Besitz, ihre Schweine verloren haben, der hat die ganze Freude zugedeckt. 2000 Schweine für eine Seele, das war zu viel, das war zu teuer. Nein, und wenn Jesus hier in der Nähe ist und die schon so viel verloren haben, was würde es sein, wenn Jesus in die Stadt kommt? Würden die vielleicht noch mehr verlieren? Nein, die ganze Stadt, die Einwohner, die entscheiden sich gegen Jesus. Und die bitten auch, dass Jesus weitergehen soll. Dass Jesus nicht in ihre Stadt kommt. Dass Jesus nicht in ihrer Stadt noch mehr Wunder tut. Und Jesus geht weiter. Denn Jesus zwingt sich keinem auf. Jesus geht weg von dieser Gegend. Für Jesus ist eine Seele wertvoller als 2000 Schweine. Für Jesus ist eine Seele wertvoller als die ganze Stadt, die sich gegen ihn entscheidet. Für Jesus bist du, Seele, wertvoll. Wie entscheidest du dich? Soll er bleiben? Soll er in dein Herz einziehen? Oder soll er weiterziehen?
In einem Gedicht heißt das so: Du Anker der Seele, Sohn Gottes des Höchsten, du gibst meine Seele hier Hoffnung und Ruhe. Du stärkst unser Handeln, schenkst tröstende Worte. Ja, fürchte dich nicht, sprichst du freundlich uns zu. Och, wir wollen uns nicht fürchten, der Herr ist da. Der Herr möchte zu unseren Seelen reden und er redet schon vom Anfang an dieses Gottesdienstes. Lass uns das Reden vernehmen. Wir hören jetzt noch ein Gedicht von Schwester Anna Adrian und dann kommt ein kleiner Beitrag von der Jugend aus Böblingen. Aber erstmal das Gedicht von Schwester Anna Adrian. Und dann kommt die Jugend aus Böblingen.
Warum wolltest du verzagen, armes Herz, Unruh und Rast? Warum nicht zu Jesus tragen deinen Kummer, deine Last? Ist doch noch so krank die Seele, noch so wund und weh das Herz. Jesus kommt mit Wein und Öle, Jesus heilt auch deinen Schmerz. Weißt du nicht, er kam für Kranke, für gesunde, starke nicht. Und das Rohr, das Schwache, Schwanke, nimmer seine Hand zerbricht. Kennst du nicht den guten Hirten? Er sucht das Verlorene auf. Und den einen, schwer Verirrten, eilt er nach im schnellen Lauf. Oh, so ist er ja gegangen, längst auch dir in Gnadennacht. Längst nach dir steht sein Verlangen, ruft dich schon so manchen Tag. Ruft auch heute dich aufs Neue, oh, so öffne ihm dein Herz. Jesus liebt ein Herz voll Reue, Jesus heilt auch deinen Schmerz. Deine Sünden ihm bekenne, nur sein Blut tilgt deine Schuld. deine Schmerzen all ihm nenne, er ist reich an Gnad und Huld. Ja, er wird nicht nur vergeben, sieh, er führt dich himmelwärts, wird dich an sein Herz erheben. Jesus heilt auch deinen Schmerz. Amen.
Jetzt kommt die Jugend mit dem Lied, die Jugend aus Böblingen. Und danach kommt ein Lied, ich habe es mir so aufgeschrieben, die Freizeitjugend. Ich glaube, die wissen wahrscheinlich, wer da gemeint ist. Ne? Bitte schön, kommt nach vorne und bringt euren Beitrag. Dieses Lied, mein Herr, bist du. Möchtest du dieses Lied annehmen? Möchtest du auch mitsingen, so fröhlich und so vom Herzen? Heute ist die Möglichkeit da. Wir sind jetzt mit unserem Programm soweit durch. Wir werden jetzt ein Lied singen. Bruder Nikolai wird das vorschlagen. Zwei Verse aus dem Lied 590. Nach dem Lied kommt dann die Botschaft. Bitte schön.
Ja, wir haben schon eine Geschichte aus den Evangelien gehört. Ich möchte noch eine Geschichte hervorholen, und zwar aus dem Johannesevangelium. Eine Geschichte, die sich zur Zeit Jesu ereignete und die Gemüter ganz stark bewegt hat. Eine Geschichte, die vielleicht einigen oder vielen durchaus gut bekannt ist. Aber wir wollen auf einige Einzelheiten dieser Geschichte achten. Und jeder persönlich mag sich fragen, was hat es mir zu sagen, diese Geschichte. Ich lese zunächst aus Johannes Kapitel 5 die ersten 9 Verse. Johannes Evangelium 5 von Anfang an. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schafftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt, und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Soweit diese Erzählung von Johannes. Es ist zu allen Zeiten schon so gewesen, überall, wo sich kranke Menschen zusammenfinden oder auch, wo sie vielleicht einzeln auftreten unter den Gesunden, immer wieder die Frage: Welches Mittel gibt es, um mir in meiner Krankheit zu helfen? Und zunächst einmal stellen wir hier fest, es ist ein Fest der Juden. Es kommen viele Menschen zum Fest. Sie kommen, um etwas zu feiern. Sie kommen das sogar nicht nur einfach so, weil sie jetzt mal feiern möchten, sondern sie kommen es auf Gottes Gebot hin. Es waren drei besondere Feste im Judentum, wo es den Israeliten geboten war, nach Jerusalem zu ziehen und dort dem Herrn Opfer zu bringen, ihm zu danken und die großen Taten Gottes zu verkündigen, zu erleben, dass Gott immer noch Großes tut. Ja, ihm Opfer bringen. Und so kommen diese Menschen, sie sind durchaus viel beschäftigte Leute. Gerade in den Festtagen hat man ja so vieles noch mit zu organisieren, zu tun, die einen mehr, die anderen weniger. Aber es sind Menschen, die wollen ja Gottes Gebote befolgen. Sie sind aber auch sehr beschäftigt. Und nun ist da von einem Schaftor, und da ist ein Teich, eigentlich war es ein Doppelteich, an dem 5 Hallen waren. In diesen Säulenhallen, da lagen nun sehr viele Kranke. Und die Menschen, die zum Fest kamen, gingen wohl nicht alle in diese Hallen. Sie hatten anderes zu tun. Aber vielleicht doch, dass einige dahin gingen. Manch ein mitleidiger Blick traf die Kranken. Vielleicht fühlten sie sich auch in ihrer religiösen Pflicht, ein Almosen zu geben, dass sie den armen Kranken doch abgaben. Es war ja auch Gottes Gebot. Und so taten sie ihre Pflicht. Aber man konnte auch damals schon sagen, nicht viele gingen dorthin, wo die Kranken waren. Sie kamen ja nach Jerusalem, Fest zu feiern. Und doch waren hier viele Kranke. Und sie werden so beschrieben: Blinde, Lahme und Abgezehrte. Sie warteten auf die Bewegung des Wassers. Nun, es gibt auch heute viele Kranke aus verschiedenen Gründen. Es gibt verschiedene Ursachen. Manche sind von Geburt an, wie der Blinde, von dem wir in Johannes Evangelium Kapitel 9 lesen. Manche sind durch einen Unfall krank geworden. Auch damals gab es viele Unfälle, wodurch Menschen krank wurden und nicht mehr selbst arbeiten konnten. Es gab aber auch ansteckende Krankheiten, die die Menschen überfallen konnten. Und so gab es hier, es heißt viele Kranken, diese abgezehrte, mag es vielleicht Muskelschwund gewesen sein oder sonstige Beschränkungen. Auf jeden Fall, es gab verschiedene Kranke, die da waren und sie warteten auf etwas. Aber eine Ursache ist jetzt ihr vielleicht nicht direkt genannt. Die merken wir erst später. Eine Ursache für alle Krankheiten. Für alle Krankheiten, die es auf dieser Welt gibt, gibt es eine einzige Ursache seit Anbeginn der Welt. Es ist die Sünde. Die Sünde, gäbe es nicht die Sünde von Anfang an bei Adam und Eva, es gäbe keine Krankheit auf dieser Erde. Also der Ursprung aller Krankheiten ist die Sünde. Die ist hier zunächst mal nicht zu sehen. Und Jesus sagt auch, gerade in Johannes Kapitel 9, als die Jünger ihn fragen, Jesus sieht da beim Vorbeigehen den Blinden, der blind geboren wurde, sie fragen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Jesus sagt, weder er noch seine Eltern. Das heißt, nicht jede Krankheit, die wir erleben, ist direkte Folge einer Sünde. Aber im Großen und Ganzen, vom Anfang an, der Ursprung der Krankheiten insgesamt ist Sünde. Aber wir können nicht sagen, dass bei jedem Einzelnen, der jetzt an irgendeiner Krankheit leidet, dass es seine Sünde war. Das hat Jesus durch diese Bemerkung in Johannes Kapitel 9 ausgeschlossen. Es ist nicht so, sondern sagt, bei dem gerade ist diese Blindheit von Geburt an, damit Gott verherrlicht wird. Also eine andere Ursache. Und nun haben diese Kranken dort, die vielen Kranken, auch mancherlei Wünsche. Besondere Wünsche. Sie wollen ja auch gesund werden. Sie wollen beachtet werden. Manche sind vielleicht vergessen. Sie liegen dort schon lange. Sie bemühen sich, da ins Wasser zu kommen. Sie wollen beachtet werden. Ja, sie wollen auch verstanden werden. Wer noch nie krank gewesen ist, kann die Kranken im Grunde auch nicht verstehen. Nicht wirklich. Vielleicht, wenn man so jahrelang mit bestimmten Kranken, vielleicht mit Pflegebedürftigen zu tun hat, dann bekommt man so manch einen Einblick, man bekommt ein Gespür dafür, welche Wünsche, welche Bedürfnisse die Kranken haben. Sie brauchen Hilfe. Sie wünschen sich Hilfe von anderen. Und sie haben auch manche Nöte. Auch diese Kranken dort, da sie ja in ihrem Bewegungsradius eingeschränkt sind, das merken wir von diesem einen, der 38 Jahre lang dort krank ist. Es ist nicht genau gesagt, ob er jetzt dort 38 Jahre gelegen hat, aber er war 38 Jahre an dieser Krankheit krank. Er konnte sich nur sehr, sehr mühsam bewegen. Das heißt, wenn er zum Wasser kommen wollte, dann war er meistens zu spät. Oder es gibt sonst eine Hilfsbedürftigkeit. Wie viel Hilfe brauchen die Blinden, wenn sie sich in der Umgebung bewegen müssen, die ihnen nicht vertraut ist? Oder was erleiden sie für Schmerzen, für Ängste, körperlicher Art und seelischer Art an Schmerzen? Die Ängste, wie wird es werden? Man weiß nicht, wie komme ich da heraus? Also ein Fest der Juden, die einen kommen zum Fest, die anderen liegen dort krank, warten auf Hilfe. Und dann wird uns hier noch etwas geschildert, dass Gottes Heilmethoden durchaus manchmal sehr besonders sein können. Gott hat verschiedene Heilmethoden. Er ist nicht eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Und er kann wunderbar eingreifen. Hier an dieser Stelle zeigt sich etwas, dass er dort von Zeit zu Zeit den Menschen zeigt, dass er Macht hat, dass er willens ist zu helfen. Er will den Kranken helfen. Er will den Leidenden wieder Mut geben, ihnen Hoffnung geben. Und das geschieht hier durch eine Besonderheit. Ein Engel steigt von Zeit zu Zeit herab und bewegt das Wasser. Ob der Engel zu sehen war, wissen wir nicht. Ob sie nur an der Bewegung des Wassers erkannten, jetzt war der Engel da, der Bote Gottes, von Gott gesandt, um den Menschen, die dort leiden und warten, Heil zu bringen. Das Wasser bewegt sich. Man kennt in der Geschichte mancherlei sprudelnde Quellen, die je nach Jahreszeit manchmal mehr sprudeln, manchmal weniger. Man nennt auch einige von den Heilquellen, an denen Menschen geheilt werden können, die vielleicht von besonderen Hautkrankheiten oder sonstigen Atemwegskrankheiten heilen können, manche bestimmte Bereiche der Krankheiten erfassen können. Aber was hier geschieht, ist eine Besonderheit Gottes. Es ist nicht nur eine bestimmte, eingegrenzte Art von Krankheiten, sondern es heißt hier, mit welcher Krankheit sie auch immer geplagt waren. Gottes Bote bewegt das Wasser, und das war jetzt noch bevor Jesus kam, noch bevor Jesus in der Öffentlichkeit auftrat. Das gab es schon lange. Das gab es auch noch lange danach, als Jesus nicht mehr auf der Erde war. Diese Quellen, dieser Teiche am Schaftor, da gab es immer wieder diese Bewegungen von Gott. Gott zeigte, ich will helfen. Und nun aber erscheint Jesus und zeigt noch andere Möglichkeiten, wie Gott heilen kann. Wir kennen viele verschiedene Beispiele. Den einen, da rührt Jesus einen Brei an, legt ihn auf die Augen. Dem anderen spricht er nur an. Den dritten, ja, den spricht er erst gar nicht an. Die Frau, die ihn an seinem Gewand berührt, wird dadurch gesund, weil sie glaubt. Und so hat Jesus verschiedene Möglichkeiten und er zeigt, Gottes Möglichkeiten einzugreifen sind so vielfältig. Und das gibt für ihn keine unheilbare Krankheit. Alles ist ihm möglich. Das erleben die Menschen hier. Dennoch, es wurden nicht alle Menschen gesund. Nicht alle Kranken wurden gesund. Nicht allen wurde geholfen. Auch Jesus hat nicht alle Kranken in seiner Zeit geheilt. Und hier an diesem Teich merkt man besonders, einer, mindestens einer, war da schon sehr lange und wurde nicht geheilt. Warum nicht? Ich habe keinen Menschen, sagt er. Eine interessante Aussage auf eine Frage. Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und er sagt, ich habe keinen Menschen. Heute denken manche auch, es ist kein Arzt, der mir in meiner Krankheit helfen kann. Es ist kein Mensch, der mir hilft, wo ich Nöte habe, wo ich Bedürfnisse habe, wo ich durch meine Einschränkungen mir nicht selber helfen kann. Immer wieder gibt es solche Menschen, ich habe keinen Menschen. Es sind enttäuschte Menschen. Die Hoffnung, die sie vielleicht mal gehegt haben, auch dieser Mann, irgendwann gesund zu werden, als er dann zu diesem Teich gebracht wurde, vielleicht hoffte er auch noch eine Zeit lang, wenn ich ins Wasser steige, werde ich gesund. Und doch, es vergeht eine Bewegung nach der anderen am Wasser und er wird nicht gesund. Er kommt immer zu spät. Es sind nicht nur die Enttäuschungen im Leben, es ist vielleicht auch die Enttäuschung an die Menschen. Wo sind die Verwandten? Wo sind die Freunde, die ihm helfen? Einer, der gelähmt war, wurde von Freunden zu Jesus gebracht. Sie haben sogar das Dach aufgebrochen, um ihren Freund vor Jesus zu legen. Aber hier, wo sind die Freunde? Wo sind die Verwandte? Vielleicht sind sie auch gestorben. Vielleicht sind die, die ihm seinerzeit mal geholfen haben, nicht mehr da. Vielleicht ist es so, wie es bei meiner Cousine war. Ihre Mutter hat sie bis ins hohe Alter versorgt, für sie gesorgt, um sie gesorgt. Und die größte Sorge war, was wird aus meiner Tochter, wenn ich nicht mehr da bin? Denn die einzige von den Schwestern, sie hatte noch eine Tochter, die war schon kurz vor ihr gestorben. Und jetzt hatte sie eine große Sorge, wer wird für sie sorgen? Als sie dann heimging, dann kam ihre Tochter ins Heim. In ein Heim für Menschen mit entsprechenden Behinderungen. Aber so ist es manchmal auch bei anderen. Eine Zeit lang gibt es Menschen, die sorgen für sie, aber dann ist plötzlich niemand mehr da. Vielleicht hat auch dieser Mensch das so gefühlt. Und auch die Einsamkeit, trotz vieler Menschen. Zum Fest kamen viele Menschen, viele Besucher waren in Jerusalem. Und doch ist er einsam da. Ich habe keinen Menschen. Da macht sich die Resignation breit. 38 Jahre krank. Ich weiß nicht, manche können sich das vorstellen, andere weniger. Was das bedeutet, 38 Jahre krank. Und er war jetzt nicht nur 38 Jahre alt, sondern er könnte vielleicht schon 50 Jahre alt gewesen sein. Aber schon 38 Jahre krank. Unfähig, sich wirklich selbst zu versorgen. Wie mühsam ist doch das Leben. Eine bittere Erkenntnis. Es ist keiner da. Und selbst die Almosen der Vorübergehenden, die können das nicht wirklich lindern, nicht ausgleichen. Und manch ein Gedanke kann so einem Kranken dann kommen. Warum noch länger warten? Was kann denn nicht alles für Gedanken die Menschen kommen? Und das gibt es auch in unserer Zeit, dass Menschen sagen, nein, ich ertrage diese Krankheit nicht mehr, ich mache meinem Leben ein Ende. Ich kann das nicht mehr aushalten. Oder hofft man doch noch? Woran fehlt es noch? Und so ist dieser Mann da, er wartet dennoch. Das können wir daraus entnehmen, dass er immer noch da ist und seine Aussage, ich habe keinen Menschen. Irgendwie habe ich bis jetzt noch gehofft, aber ich muss wohl meine Hoffnungen aufgeben. Und dann das Interessante, dass dieser, der ihn anspricht, er erkennt, es ist nicht nur ein gewöhnlicher Mensch. Er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen. Herr, was hat er an ihm erkannt? Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen und nach Jesaja 53 wissen wir, er ist gekommen, alle Krankheiten, alle Leiden, alle Schmerzen, alle unsere Not auf sich zu nehmen. Und dieser Mann der Schmerzen, der Knecht Gottes, der hat wohl auch mit den Menschen, die ihm zum Fest eingeladen, gegessen und getrunken. Er hat mit ihnen auch Festmahlzeiten abgehalten. Aber mit großer Sorgfalt suchte er auch solche Menschen auf, die in Not und Leiden waren. Hier, Jesus ging in diese Säulenhalle. Er kam auch zum Fest, aber er ging wohl eines der ersten Gänge erstmal in diese Säulenhallen, die Menschen dort besuchen. Und wir können von allem, was wir aus den Evangelien wissen, davon ausgehen, Jesus wurde durch den Geist geleitet, vom Vater beauftragt, denn er holte sich in der Nacht im Gebet die Aufträge vom Vater. Was soll ich tun? Ich tue nichts, was ich nicht vom Vater gesagt bekommen habe, sagt er auch. Und so geht er hier auf einen ganz bestimmten Befehl des Vaters, mit seinem Willen hier einem Menschen zu helfen. Diesen hat er sich ausgesucht. Dem will er helfen. Er sucht die besonders schwer Betroffenen auf. Dazu ist er gekommen. Und das hat er vielfach bewiesen. Und nun merkt dieser Kranke, hier ist etwas anderes. Und jetzt ruft er ihm auch schon zu. Auch wenn er keine eindeutige Antwort gegeben hat auf die Frage, willst du gesund werden? So sagt Jesus doch zu ihm, stehe auf und gehe. Stehe auf und gehe. So ganz einfach. Dieser Kranke muss wohl erst aufblicken. Und wir kennen das, Blicke auf zu Jesus, Blicke auf zum Kreuz, da ist Hilfe. Das Warten hat ein Ende, jetzt. Du musst nicht mehr auf einen Menschen warten, der dir hilft, ins Wasser zu kommen. Du musst nur eins tun, du musst gehorchen. Hier ist aber auf einmal der Wille des Menschen gefragt. Jesus sagt wohl, stehe auf und gehe, und in diesem Wort ist Macht. Aber wenn er nicht gehorcht, wenn dieser Kranke das nicht tut, was Jesus sagt, dann wird er nicht gesund werden. Er kennt ihn noch nicht wirklich, er spricht ihn als Herrn an, aber doch, er gehorcht. Und es wird ihm geholfen. Und dieses besondere Ereignis führt dazu, dass er nun umhergeht und für Aufsehen in der Stadt sorgt, denn er trägt etwas. Nicht, dass er als ein früher Kranker jetzt etwas tragen kann, verwundert die Leute, sondern es verwundert sie mehr, dass er am Sabbat etwas trägt. Und das ist das Interessante bei den Menschen. Sie wundern sich nicht, dass hier einer, der so lange krank war, etwas tragen kann, sondern sie wundern sich darüber, dass er es am Sabbat tut. Das ist doch verboten, das darf nicht sein. Und jetzt kommt ein Gespräch in Gang und sie fragen, wer war es? Aber er weiß es noch gar nicht. Ich weiß nicht, wer es war. Und dann trifft Jesus ihn noch einmal, aber diesmal im Tempel. Und das ist gut, dass dieser Geheilte im Tempel geht. Wollte er da vielleicht ein Dankopfer bringen, wie es geboten war in den Gesetzen? Wissen wir nicht, aber zumindest es ist gut, dass er jetzt den Ort aufsucht, wo man Gottes Nähe erfahren kann. Und Jesus, man könnte sagen, Jesus hat auf ihn gewartet. Darum lesen wir jetzt noch die Verse in diesem Kapitel, Vers 13. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Dieser besondere Nachsatz, sündige hinfort nicht mehr, der hat eine ganz besondere Bedeutung. Das heißt, Jesus fand ihn. Jesus mag auf ihn gewartet haben, aber Jesus hat ihn auch gesucht zum zweiten Mal. Jesus hat ihn aufgesucht an seinem Krankenlager. Jetzt sucht Jesus ihn auf, wo er gesund geworden ist. Und dieses zweite Aufsuchen zeigt jetzt zweierlei. Zuerst einmal, wenn Jesus sagt, sündige hinfort nicht mehr, dann deutet es hier darauf hin, obwohl Jesus sonst gesagt hat, nicht jede Krankheit ist eine direkte Folge der Sünde, aber in diesem Fall wird es wohl so gewesen sein, dass eine bestimmte Sünde diesen Menschen aufs Krankenlager gelegt hat. Und manchmal muss Gott auch solche Methoden wählen, dass er jemanden krank werden lässt, damit ihm geholfen wird, damit er das Heil in Jesus Christus findet, damit er von seiner Sünde lassen kann, damit er nicht mehr sündigt. Und somit zeigt es einerseits auf die Sünde der Vergangenheit hin, die in diesem Fall zur Krankheit geführt hat. Zweitens zeigt es auch, was Jesus in anderen Fällen, wie bei dem Gelähmten, den die Freunde zu Jesus gebracht haben, Jesus zuerst sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Denn wenn Jesus geheilt hat, war ihm das wichtigste Anliegen, dass ein Mensch von seiner Sünde geheilt wird. Und so mag es auch bei dem anderen vielleicht auch eine Sünde gewesen sein, den die Freunde gebracht haben. Das wissen wir nicht, aber in diesem Fall ist doch ziemlich deutlich aus Jesu Worten zu vernehmen. Deine Sünde hat dich aufs Krankenlager gelegt, damit du nicht nur körperlich wieder gesund wirst, sondern dass du in deiner Seele, in deinem Geist gesund wirst. Manchmal muss Gott auch so etwas anwenden. Wir kennen es aus der Apostelgeschichte, als Paulus und Barnabas auf Zypern reisen. Da kommt ihnen ein Zauberer und widersteht ihnen. Und Jesus muss ihm sagen, Paulus sagt ihm auf Anregung des Geistes, in Apostelgeschichte 13,11 können wir lesen, du wirst eine Zeit lang blind sein und wirst nicht sehen können, damit du nicht Gott widerstehst. Das heißt, dort hat Gott auch eingegriffen und einen Menschen für eine Zeit lang blind gemacht, weil er Gott widerstanden hat, weil er dem Evangelium gewährt hat. Und so macht Gott es manchmal, dass er Menschen auch auf diese Weise zur Umkehr, zum Heil bringen will. Aber auf jeden Fall, wenn Jesus Christus einen Menschen geheilt hat von seinen körperlichen Leiden, war sein erstes und wichtigstes Ziel, den Menschen von seiner Sünde zu heilen. Und deswegen gerade auch diese Aufforderung, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Noch etwas Schlimmeres? Was kann dann noch etwas schlimmer sein, als 38 Jahre an einer Krankheit zu leiden, wo man sich so gut wie gar nicht helfen kann? Manche Leute sagen, kann es noch was Schlimmeres geben? Nun, vielleicht nochmal 38 Jahre. Dann müsste er sehr alt werden. Und dass vielleicht mit zunehmendem Alter so eine Krankheit immer schwerer wird, immer schwieriger und mühsamer wird, das kann schon sein. Aber Jesus wird wohl an etwas ganz, ganz Wichtigeres gedacht haben. Das viel Schlimmere ist, wenn du jetzt weiter sündigst, vielleicht auch noch an der gleichen Sünde, die dich aufs Krankenlager gelegt hat, jetzt wieder zurückkehrst zu deiner Sünde oder etwas anderes. Das viel Schlimmere ist die ewige Verdammnis, das Getrenntsein von Gott, das, was den Menschen in die Hölle bringt, das ist es, was viel, viel schlimmer ist. Und darum sagt Jesus, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. In Matthäus Kapitel 18, Vers 9 oder in Markus 9, Vers 47, da sagt Jesus, wenn dich dein Auge ärgert oder dir zum Anstoß wird, reiß es aus. Es ist dir besser, mit einem Auge ins Himmelreich zu kommen, als unversehrt in die Verdammnis zu gehen, in die ewige Pein. Oder wenn dich deine Hand oder dein Fuß zur Sünde verleitet, dann reiß es ab. Es ist besser. Du gehst verkrüppelt in die ewige Herrlichkeit hinein, zu Gott, in den Himmel, wo es keine Leiden, wo es keine Schmerzen, wo es keine körperliche Beschwerden mehr gibt, als dass du unversehrt als gesunder Mensch und dann plötzlich dich in der ewigen Verdammnis wiederfindest. Das ist noch viel schlimmer. Darum sagt Jesus, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Und das ist das, was Jesus nicht nur diesem Mann gesagt hat, den er von seinen 38 Jahren Krankenlager befreit hat, der jetzt aber gesund war. Und das sagt Jesus heute jedem Menschen, ob gesund oder krank. Es kann etwas viel, viel Schlimmeres sein, als so viele Jahre unter einer Krankheit zu leiden. Und das ist, ewig von Gott getrennt zu sein, ewig in der Verdammnis sein, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, sagt Jesus. Aber Jesus ist ja gerade darum gekommen, damit die Menschen die Möglichkeit haben, ewigen Frieden zu haben, Frieden mit Gott, versöhnt mit dem Vater, dass sie Trost bekommen, dass sie Ruhe für ihre Seele finden. Nehmt auf euch mein Joch. Denn mein Joch ist leicht und meine Last, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, sagt Jesus. Er kam, um Leben zu bringen, und zwar ewiges Leben in der Herrlichkeit mit ihm. Nun noch die letzte Frage, die uns jetzt bewegen soll. Wie kann das geschehen? Wie geschieht das denn? Jesus hat die Worte des Johannes, des Täufers, aufgegriffen. In den Evangelien wird uns davon berichtet, als Johannes nicht mehr da war und Jesus umherzog und predigte, sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Fast die gleichen Worte, die auch Johannes verwendet hat. Tut Buße. Es ist nämlich dieses Wort tut Buße, das wir in manchen Übersetzungen auch anders finden, ändert euren Sinn, ändert euer Leben, kehrt um. Es ist die Bekehrung gemeint. Es ist das Umdenken des Menschen, wenn er eine Zeit lang ohne Gott gelebt hat, wenn er gedacht hat, ich kann ohne Gott alles selber tun oder ich will gar nicht Gottes Geboten befolgen, die sind mir zu schwer. Sie sind mir zu schwierig, ich will das Leben anders genießen, ich will es gestalten, wie ich mir das vorstelle. All diese menschlichen Vorstellungen müssen abgelegt werden. Buße tun bedeutet, ändere deine Gesinnung. Lass von deinem früheren, verkehrten Weg und kehre zu Gott um, damit dir vergeben wird. Was Jesus dem einen Gelähmten gesagt hat, dir sind deine Sünden vergeben. Was er diesem sagt, sündige hinfort nicht mehr. Auch ein Hinweis, die früheren Sünden sind vergeben. Was er der Samariterin am Brunnen sagt oder auch der Frau, die zu ihm gebracht wird, sündige nicht mehr. Ich verdamme dich nicht, aber sündige nicht mehr. Und somit sind diese Aussagen Jesu ein klarer Hinweis davon, es braucht den Menschen, der erkennt, ich bin vor Gott schuldig, weil der Ursprung jeder Sünde, jeder Krankheit ist die Sünde. Und die Sünde verdirbt nicht nur den Körper, die Sünde verdirbt das menschliche Denken, den menschlichen Geist, es verdirbt unsere Handlungen, es verdirbt unsere Beziehungen, es macht den Menschen komplett kaputt. Und darum sagt Jesus, es braucht eine Erneuerung der Gesinnung, eine Erneuerung des Lebens, des Handelns. Und das geschieht, wenn wir nun noch ein paar Worte lesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 2. Als dort die Menschen plötzlich erkennen, dass sie voller Sünde sind. Petrus hat es ihnen vorgeführt, ihr habt den Erlöser, den Gott gesandt hat, den Messias, ans Kreuz gebracht. Dann rufen einige aus, Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Lasset euch taufen, man könnte sagen, lasset euch hineintauchen in Jesus Christus. Damit eure Sünden vergeben werden, damit ihr die Kraft bekommt, damit der Heilige Geist in euch kommt und ihr die Kraft habt, all dem zu widerstehen, was euch früher so viel Not gemacht hat. Denn Jesus sagte, als er sich von seinen Jüngern verabschiedete in Johannes Kapitel 16, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und dieser Überwinder ist es, von dem Petrus spricht und sagt, er wird in eurem Leben das bewirken, was ihr selber nicht könnt. Glaubt an den Sohn Gottes. Glaubt an den, der gekommen ist, wirklich gesund zu machen. Gesund, frei von Sünde, der heilen kann an Leib und Seele. Wenn nun dieses geschieht, ein Mensch, der im Glauben das erfasst, der seine ganze Schuld und Sünde zu Jesus und das Kreuz bringt, ihn bittet, die Schuld zu übernehmen, Jesus nimmt die ganze Schuld auf sich. Er hat sie ja schon am Kreuz gebüßt. Büßen müssen wir unsere Schuld nicht mehr, aber wir müssen sie Jesus abgeben. Und hier fragt sich auch wieder, es ist alles geschehen, das Erlösungswerk ist vollbracht, aber der Mensch muss gehorchen. Jeder, der es noch nicht getan hat, dem ruft auch Petrus zu, du musst deine Schuld abgeben. Du musst dich vor Jesus beugen, ihn um Vergebung bitten und seine Gnadengabe, den Heiligen Geist, annehmen. Und er gibt. Er gibt ein Leben in Fülle, ein Leben, das Kraft gibt. Nicht jeder, der sich zu Jesus bekehrt, wie damals auch heute, wird von seinen körperlichen Leiden befreit. Manchmal geschieht es auch heute noch, aber jeder, der sich zu ihm wendet, wird von seiner Sünde befreit. Wer Jesus darum bittet, Jesus lässt keinem die Schuld weitertragen, der ihn bittet, die Schuld zu übernehmen. Und somit erlebt ein Mensch diese Befreiung und die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft wirkt sich verschiedentlich aus. Wie schon gesagt, manchmal heilt er auch körperlich, dass dadurch Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Aber wenn nicht, dann gibt er die Kraft, auch in der Krankheit zufrieden und glücklich zu sein, hoffnungsvoll auf Jesus zu blicken und mit Freude darauf zu warten, wenn nicht hier von den Leiden befreit zu sein, sondern einst in der Ewigkeit frei von jeglichem Leiden, das uns in dieser Welt betroffen hat. Und darum ist heute der Zuruf Jesu jedem persönlich. Willst du gesund werden? Willst du das Gnadenangebot Jesu annehmen, frei zu werden von den Lasten, die die Sünde, die dir Schuld in deinem Leben dir auferlegt hat? Und das ist unabhängig, ob man krank ist oder ob man körperlich gesund ist. Sünde haben wir alle von Natur aus. Wenn wir sie nicht zu Jesus bringen, dann werden wir auch nicht frei. Wenn wir die Sünde nicht ablegen, dann werden wir auch die Herrlichkeit nicht erleben. Und darum möchte ich jetzt an einige Worte erinnern, die wir schon im Laufe des Programms gehört haben. Bist du dabei an diesem Tage? An dem Tag, wann Jesus Christus kommt, bist du dabei, in die Herrlichkeit einzugehen oder wirst du zurückbleiben? Wirst du mit Jesus gehen in die Herrlichkeit oder wirst du in der Verdammnis landen? Es klingt vielleicht zu hart, aber Jesus hat es gesagt. Es gibt nur zwei Alternativen. Entweder du wirst deine Schuld und Sünde los und bist damit von Gott angenommen, um in seiner Herrlichkeit zu leben, oder du behältst deine Sünde. Und dann wirst du am Ende dort landen, wo der Teufel mit seinem Anhänger, mit seinen Anhängern ist, in der Verdammnis, in der ewigen Trennung von Gott. Mein Freund, entscheide dich, hörten wir dann auch im Programm. Komm heute, bald ist es für ewig zu spät. Mach das, was Gott von dir will. Er wird dir helfen zum Ziel. Gott will es. Gott will, dass du gerettet wirst. Es ist der ausgesprochene Wille Gottes, dass jeder von uns, wie wir hier heute alle sitzen, dass jeder eins in der ewigen Herrlichkeit bei ihm ist. Und das liegt an uns. Entweder haben wir unsere Schuld und Sünde vor ihm abgelegt und wir leben in der Reinigung, in der Heiligung vor ihm, was wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes können, oder wir haben unsere Sünde noch bisher mitgeschleppt. Dann ist heute die Gelegenheit, heute ist Zeit, das abzugeben. Wir hörten auch aus der Geschichte, selbst ein Besessener, der eine Legion von oder wie viel bösen Geistern hatte, befreit wurde. Er kann helfen und er will helfen. Und darum wünschen wir dass jeder heute dieses Angebot Gottes annimmt, dass er frei wird von den Lasten der Sünde, um bei Jesus Frieden und Ruhe für die Seele zu finden. Möge Gott es jedem Einzelnen schenken. Und es sind hier auch genug Brüder da, wenn jemand ein Gespräch sucht, eine Beratung, vielleicht noch konkretere Hinweise und Erklärungen, wie man das Heil annehmen kann. Es ist auch Zeit da. Wer das möchte, es wird anschließend angeboten, zurückzubleiben, ein Gespräch zu suchen und heute ganze Sache mit Jesus machen, den Frieden mit Jesus zu schließen, um damit auch ewig in der Herrlichkeit Gottes zu sein. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied und dann werden wir zusammen beten.
Es ist heute alles ein bisschen anders geworden, als wir das gewohnt sind, ja? Aber es ist nicht schlimm. Ich denke, jetzt haben wir mal gemerkt, was es heißt, in der Schlange zu stehen, oder? Während dem Abendbrot. Wann sind wir mal das letzte Mal in der Schlange gestanden? Wer kann das sagen? Gruppenfest. Sascha, eine gute. Wahrscheinlich hast du lange gestanden, ne? Heute zweimal, ja? Aber es ist nicht schlimm. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wieder uns zu freuen, dass wir einen Gottesdienst wieder haben. Und das ist so schön, dass wir auch diese Zeit nutzen, um Gott die Ehre zu bringen. Wir haben ein recht großes Programm ist zusammengekommen. Ob wir jetzt bis durchkommen, bis 9:30, weiß ich nicht. Aber wir wollen das versuchen. Bevor wir das aber tun, lass uns noch aufstehen und wir wollen noch zusammen beten. Es wurde ein Lied angemeldet von Maria und Nathalie. Aber dann machen wir so, dann kommt Evelyn jetzt mit ihrem Lied. Ja? Und dann geht sie zur Kinderstunde, gut? Ja, Evelyn hat auch alleine ein Lied, ja? Evelyn hat alleine ein Lied. Komm, Evelyn, komm, mach dein Lied. Und dann würde ich bitten, dass, wenn Maria noch nicht da ist, oder Maria wahrscheinlich, Nathalie, dann kommt Schwester Katharina Hoge mit ihrem Gedicht. Ist sie hier?
Будет вечером у нас и тепло, и уют. Эта бабушка у нас самый лучший друг. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Вяжет наша бабушка варежки теплые, руки нашей бабушки очень добрые. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Все расскажет нам, если я попрошу, иногда накажет нас, если заслужу. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты у меня. Бабушка милая, бабушка моя, самая добрая ты.
Ja, liebe Geschwister, ich habe nicht ein Gedicht, sondern ich wollte euch mal erzählen, was ich mit dem Herrn erlebt habe. So dass mein gesundheitlicher Zustand sich verschlechtert hat, ist es auch so, dass ich dieses Jahr schon 9-mal gestürzt bin. Und Freitag, als wir ankommen, dann hat Robert erwähnt wegen von den Helden der Bibel. Und diese Frage habe ich mir der letzten Zeit auch oft gestellt. Warum können wir nicht so beten wie Elia? Weil die Bibel sagt, Elia war genauso ein Mensch wie wir. Und er betete und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht. Das war ein Tag, bevor das Sommerfest bei uns mit der Gruppe war. Das war am Freitag und bei uns war das Wochenende, also kann man fast sagen, nach Minuten gezählt. Und ich musste unbedingt morgens in eine Dusche gehen. Victor war auf Arbeit und ich habe auch so einen Notpieper. Ich hatte den bis jetzt nie mitgenommen, aber ich war auch einfach, bin einmal duschen gegangen, wann jemand zu Hause war. Und diesmal, ja, habe ich das dann alleine gemacht. Und ich hatte die Mahnung, ich sollte den Pieper mitnehmen. Dann habe ich den Pieper mitgenommen und habe ich dann geduscht. Und als erstes habe ich mit dem Pieper umgemacht. Und so bin ich ein paar Schritte gegangen und so bin ich tatsächlich ausgerutscht. Das war für mich, ja, ich kann nicht sagen, das ist ein Schock, aber im gewissen Sinne doch, weil manchmal selbst auf dem Boden, wenn ich hingefallen bin, da brauchte ich Hilfe, um aufzustehen. Und diesmal eine Dusche, alles nass, ich war wie ein Fisch im Wasser. Und da habe ich zu meinem Gott geschrien. Ich sage, Herr, menschlich gesehen ist es eine Sache, die wirklich unmöglich ist. Aber ich habe gesagt, Herr, bei dir ist auch dieses möglich. Ich habe einige Sachen versucht und es ging nicht. Und ich sag mal so, ich habe mich, ich sag mal so, vom Geist führen lassen. Dann kam mir immer was ein im Gedächtnis, was ich machen sollte, und das habe ich dann auch getan. Es hat gedauert und dann bin ich fast aufgestanden und dann bin ich wieder ausgerutscht. Und ich dachte so, ich will den Pieper nicht betätigen. Ich habe den schon einige Mal aus Versehen betätigt, aber ich brauchte nie meinen Mann rufen. Und ich wusste, der ist auf Arbeit. Und wenn man so einen Anruf von der Diakonie kriegt, man kriegt einen Schock. Man muss die Arbeitskollegen alleine lassen. Und unser Sohn, der Kleinste, hat oben geschlafen. Und wer so einen Pieper hat, der weiß, der geht nicht ganz leise. Und ich wollte dem, wenn es geht, nicht betätigen. Und dann habe ich wieder zu meinem Herrn geschrien. Ich sage, du hast auch damals, Simson, noch einmal diese Kraft gegeben und ich bitte dich, Herr, gib mir noch einmal diese Kraft, dass ich hier doch aufstehen kann. Und Geschwister, ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin aufgestanden. Der Herr, der hat mir geholfen. Und dann habe ich mir immer wieder gesagt, in diesem Moment hatte ich wirklich den starken Glauben gehabt, den auch die andere hatten. Und dann habe ich auch zu Geschwistern gesagt, warum ist es so? Wir haben nicht mal, ich glaube, wir haben nicht mal ein Viertel von einem Senfkorn den Glauben. Aber wenn wir ernstlich zu dem Herrn rufen, der wird uns nicht im Stich lassen. Und ich wollte das zu Ehre Gottes erzählen, wie nah mir der Herr gewesen ist.
Jetzt hören wir das Lied von Maria und Natalia und dann hören wir noch ein Gedicht von Schwester Anna, Liebe. Bitte schön.
Прекрасная, за множество чудес, мы Бога славим радостно, мы видим море, горы, солнце и леса, и можем ли молчать, поет Творцу душа. Мы самые счастливые, мы самые счастливые, пой об этом, пой, счастливее всех на свете. Мы сами Божьи дети, Отец на небе, Бог у нас живой. Мы чувствуем во всем заботу Божью нежную, нас даже в час беды утешит и поддержит Он. Хвалу Ему несем за дружную семью, мы в церкви, дорогой, нашли себе приют. Мы самые счастливые, мы самые счастливые,
пой об этом, пой, счастливей всех на свете, мы с вами Божьи дети, Отец на небе, Богу наш живой. Господь один лишь Ты, достоин благодарности, мы будем петь Тебе, усердней, громче радостней, за детские года, за радость, мир, покой, хотим наш Бог всегда в союзе быть с Тобой. Мы самые счастливые, мы самые счастливые, пой об этом, пой, счастливей всех на свете, мы с вами Божьи дети, Отец на небе, Богу наш живой. Мы самые счастливые, мы самые счастливые, пой об этом, пой, счастливей всех на свете, мы с вами Божьи дети, Отец на небе, Богу наш живой.
Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. O Israel, Volk Gottes, geführt von seiner Hand, die dich leitet trockenen Fußes, da dein Gott zum Ufer strand. Herr, wir wird für dich streiten und du sollst stille sein. O Herz voll Angst und Sorgen, das präge tief dir ein. Und wir werden Schwierigkeiten wie Berge um dich her und hinter dir die Feinde und vor dir tiefes Meer. Der Herr wird für dich streiten und du darfst stille sein. Er wird dir Heil bereiten, vertrau ihm ganz allein. Er ist der Weg und Pfade durch Meer und Wüsteband, dich leitet seine Gnade, so wie du es nie geahnt. Der Herr wird für dich streiten. Und du sollst stille sein. Hat er nicht nur durchgefochten den heißen Kampf allein? Was willst du dich noch mühen und kämpfen Tag und Nacht? Nein, vorwärts darfst du ziehen, weil er es für dich vollbracht.
Jetzt kommt wahrscheinlich ein Gruppenlied von Helga. Ja? Gruppenlied von Helga und dann kommt ein Zeugnis von Jessica. Ist Jessica hier? Nach dem Lied Jessica, ja?
Bye.
Ich möchte doch noch einmal erinnern, ich werde es auch gleich auf Russisch sagen, wir wollen von den Videoaufnahmen uns zurückhalten. Also das wollen wir nicht praktizieren hier. Also Videoke, пожалуйста, не снимать, хорошо? Кто снимал, пожалуйста, стерите. Wer das aufgenommen hat, bitte die Aufnahmen löschen. Also wir wollen nicht später irgendwo in der Verantwortung stehen, dass irgendwo jemand hat, wer weiß wohin, was weggeschickt, danach kommen schlechte Reaktionen, das ist nicht in unserem Sinne, das wollen wir nicht machen. Ich denke, ihr versteht mich. Dankeschön. Gut, jetzt hören wir ein Lied von Schwester Irina Horvath und dann kommt ein Gedicht von Lena Susik. Bitteschön. Ich denke, sind alle da, ja?
любит всех нас, что оставил небо и родился в грешном мире, чтоб людей спасти, чтобы каждый смертный, как бы ни был грешен, вместо горя, скорби, счастья, радость мог найти. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтоб распятым быть на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную страну. Неужели в сердце для Христа нет места? Неужели не поймет оно его любви? Неужели напрасно на кресте том страшном проливал он для тебя поток своей крови? Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтоб быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную страну. Так любит всех нас, что оставил небо, и нет больше той цены, что за тебя он дал. Так приди ж сегодня на призыв Господний, отзовись скорее, он тебя так долго ждал. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтоб распятым быть на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную страну.
Mein Heiland, einer war ernst bereit, liebevoll ins Gericht, für mich Armen und Blinden zu gehen, um vor Gott auf dem Kreuz in dem vollen Gewicht meine Strafe für Sünden zu stehen, in innendlich Innendlich Huld, hat einst Gott meine Schuld auf den Lamm an dem Kreuze gelegt. Darum dank dieser Huld, welche Sünde und Schuld hat auf Jesus den Reinen gelegt. Er hat zärtlich mich lieb, ist geduldig mit mir, wenn er mich für sich selber erzählt, wenn er schwer seine Hand auf den Schulter mir legt, durch sein Wort mich zu lauter sich müllt. Ich will gehen mit ihm jede Stunde am Tag meine Hände zum Dienste ich wählen. und dem Herzen ein Lied, auf dem Zunge ein Dank, soll mein Leben den Heiland erfreut.
Jetzt kommt ein Lied von Janusz und dann hören wir ein Musikstück von Bruder David Furth.
Когда душа твоя тоскует, надежды гаснут, как в огне. Над правдой клевета ликует, вокруг тебя враги. Когда с насмешкой ядовитой осудят жизнь твою толпой, в минуты тяжкие отчаяния столкнешься ты с пустотой. Когда в борьбе слабеют крылья, гнет боли от потерь над душой, и плачешь ты в тоске бессилья, не забывай, что Бог с тобой. И плачешь ты в тоске бессилья, не забывай, что Бог с тобой, Бог мой, ты будь со мной, Бог мой, всегда со мной. Когда без чувств и состраданий друзья оставят меж людей, любовь предаст без сожаления, повеет холод из щелей. Когда твои воспоминания разбудят грусть душе твоей, Всевышний наградит защитой и было у былых страстей. Когда в борьбе слабеют крылья, гнет боли от потерь над душой, и плачешь ты в тоске бессилья, не забывай, что Бог с тобой. И плачешь ты в тоске бессилья, не забывай, что Бог с тобой, Бог мой, всегда со мной, Бог мой. Будь со мной, ты будь со мной. Thank you.
Jetzt kommt noch ein Lied von Tatjana Trippel. Die haben das angemeldet. Ich weiß nicht, ob die da sind. Sitzen da, ja. Danach kommt, so wie ich verstanden habe, ein Beitrag und ein Lied von Bruder Heinrich. Ja? Bruder Nikolai Thyssen, Entschuldigung.
Слава Богу! И хочу засвидетельствовать, как Ваню Фаст все знают, вот он здесь, на спецколяске. И когда мы с ним познакомились, я была удивлена, что он может говорить на русском. Однажды он мне позвонил и подсказал стихотворение. А я ему говорю, ну рифма не идет, давай рифму подбирать. Он говорит, не знаю, какую рифму подобрать. А я ему говорю, ну давай возьмем слово «вершина». Вот какая рифма к этому слову подойдет? Он говорит сразу, ну да, мужчина, техника, машина. Очень, говорю, хорошо подходит, и там шина, и здесь шина. И говорю, ну давай возьмем что-нибудь поблагороднее, повозвышеннее. И сама думаю, он мне тут же выдает и говорит, Божий Сын, Сын Божий, вершина и Сын Божий. Я говорю, очень хорошее, очень хорошее. А теперь, говорю, давай напишем стихотворение. Он говорит, у меня ничего в голове нет. Я говорю, ну давай вместе. И что самое удивительное, Господь так благословил, что мы не просто с ним написали стихотворение, совсем коротенькое, но что это стихотворение... Благовестие. Вот это было для меня вообще удивление. Вот такой удивительный наш Господь. Еще хотела сказать про сестричку, что она сказала, упала и не могла подняться. Если кто помнит Раечку, она тоже мне один раз позвонила и говорит, Тань, я упала и не могу встать. Я говорю, а какой предмет возле тебя есть? Она говорит, шкаф. Я говорю, ну давай, держись за шкаф, подтягивай себя и поднимешься. Она говорит, нет, я не поднимусь. Я говорю, сама ты не поднимешься. Ну давай будем молиться, и Господь благословит. И самое удивительное было, что она все-таки встала. Слава Богу. Возьмем такой пример из жизни. О горнем помышляйте. Колоссянам 3 из 2. Не будет тобою покорена вершина, если не веришь в Божьего Сына. Но ты тогда покоришь вершину, когда поверишь Божьему Сыну, чтобы приблизиться к этой вершине, ты размышляй о Божьем Сыне, и ты постигнешь эту вершину, когда отдашь себя Божьему Сыну. Аминь.
Бывает в жизни все туманно, бывает, скорбь придет нежданно, и слезы взор твой застилают. Никто тебя не понимает, но есть один, тебя всегда он видит. Приди к нему, тебя всегда он слышит. Безмерно велика его любовь, ему имя Иисус Христос. Туман рассеет он мгновенно, пошлет тебе он утешенье, с ним счастлив будешь непременно, а жизнь земная только тленье. Но есть один, тебя всегда он видит. Приди к нему, тебя всегда он слышит. Безмерно велика его любовь, ему имя Иисус Христос. Да, станет в жизни все ясно,
приятно, радостно, понятно. Господь поддержит все прекрасно. Любовь Господня не угасна. Да есть один, тебя всегда Он видит. Приди к Нему, тебя всегда Он слышит. Безмерно велика Его любовь. Ему имя Иисус Христос. Да есть один, тебя всегда Он видит. Приди к Нему, тебя всегда Он слышит. Безмерно велика Его любовь. Ему имя Иисус Христос.
Lukas wollte noch einen Beitrag machen. Bitte schön. Komm. Komm mal her. Lukas, komm her, komm her. Lukas, komm her. Komm her.
Also, ich habe passiert. Ich war ungefähr 3 Minuten, 10 Minuten vor. Ich habe das in Jahren gemerkt. Ich habe gemerkt, ich kann nicht schlafen, ich kann nichts machen. Und ja, kann ich auch nichts machen. Er liegt Krankenhaus. Ich habe auch Krankenhaus. Ich habe Leinsbruch gehabt. Ich rief natürlich nicht. Ich habe gemerkt, dieser Vers passt ja. Ich lese mal Matthäus Kapitel 45 bis 48. Darum sollt ihr willkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel willkommen ist. Das heißt, ich muss denken, ich kann selber nichts machen, und dieses Lied passt. Dreh dich doch ganz sich uns selbst, durch uns weiß ich Spiel. Messen denn die Jesus liebes Licht rufen, in Ewigkeit. Ja, dann sehe ich eine gute Nacht.
Jetzt bin ich aber richtig aufgeregt. Liebe ist ein wahres Zeichen, haben wir im Lied gehört. An einem Sommertag, es war heiß, hat meine Frau alle Enkelkinder zusammen gerufen, 14 haben wir, haben ein Planschbecken aufgestellt und sie durften planschen im Wasser. Ich saß auf der Schaukel, auf der Terrasse, und auf einmal kommt eine unserer Enkelin zu mir und sagt: Opa, darf ich zu dir auf die Schaukel? Ich sage: Natürlich darfst du zu mir auf die Schaukel. Und dann saß sie mit mir zusammen, haben ein bisschen geschaukelt, und dann sagt sie: Opa, darf ich zu dir auch auf deine Knie? Ich sage: Natürlich darfst du. Sie setzt sich auf meine Knie, kroch rüber, wir schaukelten zusammen. Die lehnte sich an mich heran und dann sagt sie einen Satz: Opa, ich habe dich so sehr lieb. Also mir tut das auch heute noch warm am Herzen, ne? Opa, ich habe dich sehr, sehr lieb. Ich habe gedacht: Herr Jesus, wie oft sage ich dir, dass ich dich lieb habe? Ich wünsche es uns allen, ne? Also ich singe gerne allgemein Lieder, aber einzeln singe ich schon lange nicht. Und heute möchte ich ein Lied singen. Das haben wir heute eingeübt. Ich habe es festgestellt, dass keiner von den Klavierspielern es konnte, das Lied, deswegen ist es ganz neu. Und wenn es heute ein bisschen schief geht, dann bitte ich um Entschuldigung.
Тот, кто спасен, призван спасать. Этот закон нам дала благодать. Остановись, самарянин, снова беда с ближним твоим. Остановись, самарянин, снова беда с ближним твоим. Вот он лежит, миром забыт, силой греха страшно избит. О, не пройди, о, подними, силой любви к Богу веди. О, не пройди, о, подними, силой любви к Богу веди. Сердце и дом ближним открой, Божий талант прах не зарой, слез и молитв чудный елей для этих ран, друг, не жалей. Слез и молитв чудный елей для этих ран, друг, не жалей. Слышишь, мой друг, призыв Христа, где вы, жнецы, нива бела, грешникам путь в небо открой. Я их ищу, следуй за мной. Грешникам путь в небо открой. Я их ищу, следуй за мной. Дай мне, Господь, чувства Твои и для других жить научи. Радость небес, слезы земли, Боже, открой очи мои. Радость небес, слезы земли, Боже, открой очи мои.
Es wurde noch ein Lied angemeldet von Schwester Lena Lenz. Ist sie auch dabei? Na komm.
На трудной жизненной тропе, о, дай, Спаситель, силу мне сказать безропотно тебе, как хочешь ты, сказать безропотно тебе, как хочешь ты. И если ты захочешь взять, что мне больнее всего отдать, о, дай мне радостно сказать, как хочешь ты, о, дай мне радостно сказать, как хочешь ты. Идет ли среди страданий путь, лишь ты моей опорой будь, со мной всегда, Господь, прибудь, как хочешь ты, со мной всегда, Господь, прибудь, как хочешь ты. Всю волю покори себе, смирение дай силу мне, чтоб каждый день сказать тебе, как хочешь ты, чтоб каждый день сказать тебе, как хочешь ты. Когда ж придет последний час, пусть шепчет мой усталый глаз тому, кто дух навеки спас, как хочешь ты, тому, кто дух навеки спас, как хочешь ты.
möchte mal kurz aus meinem Leben erzählen, wie Gott zu mir gesprochen hat vor etlichen Monaten. Ich denke, als Kinder Gottes sind wir immer froh, wenn der Herr uns mal zeigt, eine oder andere Sache, was in unserem Leben nicht unbedingt gut ist oder was wir Gutes tun sollen, dass er uns das zeigt oder durch sein Wort, durch die Beiträge oder durch die Gespräche, durch die Gottesdienste. Mir ging es so, oder ich denke mal, manch einem von uns ist das auch so, irgendwo vielleicht eine Gewohnheit, wenn wir zur Arbeit fahren, dann hören wir irgendwas. Und ich hatte so eine Gewohnheit, mein Radio war immer an. Immer. Sobald ich das Auto gestartet habe, dann hat das Radio schon angefangen zu reden. Nicht keine schlimme Musik oder so, aber irgendwelche Nachrichten, immer irgendwas. Und jetzt eines Morgens stand ich auf, habe ich dann meine stille Zeit gemacht, habe ich gebetet und in dieser stille Zeit habe ich ein Zeugnis von einem Bruder gelesen. Der Bruder erzählt Folgendes. Sagte, ich war viel unterwegs, ich habe Gemeinden besucht, ich habe das Wort verkündigt, ich wurde eingeladen hier und da. Ich hatte wenig Zeit zu Hause, was zu machen. Und dadurch ist mein Garten irgendwo in Vergessenheit geraten und ich konnte meinen Garten nicht so gut pflegen. Es gab anstatt irgendwelche Gemüse, die man vielleicht pflanzen sollte, oder Blumen, wurde auf einmal alles voll Gras, voll Unkraut, Entschuldigung. Es wucherte immer mehr Unkraut und sagte, ich hatte keine Zeit, ich konnte es nicht aufräumen. Ich schaffe das nicht. Bei mir daneben im Garten, neben meinem Garten, ein Nachbar, der hatte Zeit, das war ein Rentner, der hatte seinen Garten picobell in Ordnung. Also die Gemüse wuchsen schön, die Blumen und alles so wunderbar gepflegt. Er sagte, ich habe ihn so beneidet, den Bruder, ja, oder dem Nachbar. Sagte, ja, das, bei mir ist so eine Unordnung. Ja, und dann eines Tages bin ich dann zu diesem Bruder gegangen und sagte, wie machst du das dann so? Wie hast du das dann gemacht, dass du das Unkraut so weggeräumt hast und dann denke, Unkraut nicht da ist? Ja, ich sagte, ich habe schon gepflanzt, aber irgendwie kommt da nichts. Und naja, mehr anstatt Blumen kommen da immer Unkraut. Und dann hat der Nachbar mir einfach gesagt, einen Rat gegeben. Sagt er, versuch es doch mit Wasser. Das, was du gepflanzt hast, versuch es doch mit Wasser. Mal zu gießen. Vielleicht kommt da irgendwas raus. Sagt er, für mich war das eine irgendwelche neue Entdeckung. Eigentlich, man versteht ja schon, dass man was gießen muss, wenn man gepflanzt hat. Ja? Sagt er, für mich war es eine neue Entdeckung. Ich habe es dann auch getan, das Unkraut weggeräumt, soweit ich konnte. Dann habe ich die Pflanzen, die ich gepflanzt habe, gegossen. Und tatsächlich, da kamen Blumen nach einer Zeit. Kamen Blumen. Ich habe mich gefreut. Und jetzt stellte ich mir persönlich eine Frage. Ich setze mich ins Auto rein, mache mein Auto, fahre zur Arbeit, dann kommen die Nachrichten. Und ich überlege über diesen Beispiel. Herr, was willst du mir dadurch sagen? Was hat jetzt Unkraut und Wasser, die Blumen, mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Was willst du mir dadurch sagen? Und wisst ihr, Geschwister, ich war noch nie ganz auf Arbeit. Ja? Und mir kam so ein wunderschöner Gedanke, ich freue mich bis jetzt noch, dass der Herr mir diesen Gedanken geschenkt hat. Sagt er, weißt du was, einfach in meinen Gedanken, was bei dir das Unkraut ist, was ziemlich wächst und ziemlich gedeiht, was könnt ihr sagen, Geschwister, was meint ihr? Das Radio, die Nachrichten. Man hat immer die Nachrichten gehört, über welche Politik, über welche Sänger oder was auch immer, Fußballspiel, es kommt immer so ein Mixmax. Und das war das Unkraut. Dann kam wieder die zweite Frage. Ja, und jetzt? Jetzt ist das Radio da. Was soll ich jetzt machen? Dann hat der Herr mir den zweiten Gedanken gegeben. Ja, du hast doch im Radio auch einen CD-Player, oder? Nimm doch mal eine CD mit geistlichen, christlichen Liedern. Dann hast du das Problem in dem Sinne gelöscht oder weggetan. Und ich bin bis heute dankbar. Ich mache das Radio jetzt nicht mehr an. Ich habe eine CD drin gehabt. Da habe ich wahrscheinlich 25 Mal gehört. Ich konnte zwischendurch die Lieder schon auswendig, jetzt mache ich das Radio nicht mehr an. Aber das war für mich so eine Lehre. Und ich denke, einer oder andere von uns hat wahrscheinlich mit diesem auch noch zu tun. Ja? Vielleicht lass uns einfach lernen. Der Herr will, dass wir auch während der Fahrt zur Arbeit was Sinnvolles tun oder was Sinnvolles hören. Das wird uns zum Segen dienen. Mir zum Beispiel, ich freue mich immer noch, dass ich das wirklich erfahren habe, durch die stille Zeit, früh am Morgen vor der Arbeit. Wir sind jetzt soweit mit unserem Gottesdienst, mit dem Programm durch. Ich möchte noch zum Schluss zwei Verse lesen oder Worte aus zwei Versen. Aus dem Psalm 50 lesen wir Vers 14, die erste Hälfte. Opfere Gott Dank. Und in Vers 23, wer Dank opfert, der ehrt mich. Geschwister, was kann jetzt am Schluss, am Ende dieses Tages, das Bessere uns geschehen? Was kann uns das Bessere geschehen oder was Besseres können wir jetzt tun? Wir können jetzt auseinandergehen, wir brauchen nicht beten, wir können uns wieder zum Tisch hinsetzen, zusammen essen. Aber was wäre jetzt für uns das Beste, was wir im Abschluss dieses Tages machen können? Ich denke, es ist das Einzige und das Beste, was wir machen können. Nicht wahr? Einfach Gott den Dank bringen. Opfere Gott Dank. Wer Dank opfert, die ehrt mich. Und wenn wir Dank opfern, dann verherrlichen wir uns nicht uns. Nein, wir wollen Gott verherrlichen. Weil er wirklich, wenn wir jetzt zurückschauen, von morgens bis jetzt, bis diese Abendstunde, wirklich wunderbar gesagt, in allen Hinsichten. Geistliche Speise haben wir bekommen und genug. Wer was hören wollte, wer was hören sollte, hat das bekommen und hat das gehört. Irdische Speise hat nicht gefehlt. Ich denke, so wie wir versorgt werden, das ist wirklich ein Segen, den manch ein Mensch sich wünscht und nicht hat. Und wir haben das. Und oft sind wir so lässig und so träge, dass wir nicht mal bereit sind, Gott den Dank auszusprechen. Ich schließe mich da auch ein. Ich will nicht besser sein als andere, kann ich auch nicht, weil ich weiß, ich opfere auch viel zu wenig Dank. Ich möchte mich persönlich ermutigen und uns ermutigen, dass wir jetzt in dieser Abendstunde uns die Zeit nehmen. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, viel zu erzählen. Sehr viel zu erzählen, den ganzen Tag lang. Aber lass uns jetzt Zeit zu nehmen, direkt und wirklich bewusst Gott den Dank bringen für den Segen des heutigen Tages. Gott segne uns im Gebet. Amen. Wir stehen offen und wollen beten.